Ihr Lieben, ich gehöre leider nicht zu den Menschen, die man so als technikaffin bezeichnen würde. Das heißt konkret, solange mein Auto fährt wie ein Bienchen, ohne Ruckeln und ohne irgendwelche merkwürdigen Geräusche, solange bin ich völlig entspannt. Super, da mag ich mein Auto. Aber neulich, ich war dummerweise auch gerade ein bisschen zeitlich unter Druck, sprang ich ins Auto rein, wollte den Motor anlassen und es fing an zu piepen. Und der Bordcomputer meldete, Motorölstand überprüfen. Ich dachte, das kann ja nicht wahr sein. Vor 3 Wochen erst habe ich Öl nachgefüllt. Was soll das denn jetzt? Ich also wieder raus, Motorhaube auf und sehe, das Kühlwasser ist auch am unteren Limit. Zeitdruck, also schnell nachgefüllt, Öl und Wasser rein, voller Erwartung und Zuversicht wieder ran ans Steuer. Ich habe noch ein Auto mit Zündschlüssel. Also aus dem vorigen Jahrtausend gefühlt. Der Motor springt an und es fängt wieder an zu piepen. Reifendruck nicht geprüft. Ich dachte, das kann ja nicht sein. Diese blöden Sensoren. Also Ende vorigen Jahrtausend, wo die Autos schon voller Sensoren waren und jeder Sensor macht, was er will. Ich dachte jetzt, egal, lass es piepen. Ich bin also losgefahren. Ungefähr alle 5 Minuten wieder piep. Und jedes Mal irgendeine Fehleranzeige auf dem Display. Das war sowas von nervig. Und irgendwann ist es mir dann über Lippen gekommen, dieses Auto macht mich einfach fertig. Klar, mein Frust musste da mal raus. Hinterher dachte ich, was habe ich jetzt eigentlich gesagt? Mein Auto macht mich einfach fertig. Das ist ja interessant. Ich erlaube meinem Auto, diesem Gegenstand, über meine seelische Verfassung zu entscheiden. Ich erlaube diesem Auto, mir die Gelassenheit zu rauben oder mir das Gefühl zu geben, mit dem Rücken zur Wand zu stehen. Ihr erinnert euch, ich bin nicht technikaffin. Und ich muss euch ehrlich gestehen, es war bei weitem nicht das erste Mal, dass ich diesen Satz gesagt habe. Eigentlich öfter, regelmäßig, wenn es piept. Und der Effekt ist folgender, es funktioniert wirklich. Jedes Mal, wenn das Ding piept, fährt es mir so rein, dass ich denke, boah, mein Herz bleibt stehen. Hilfe, Kopfkino, alles geht los. Und die Gedanken kreiseln, was wird als nächstes passieren? Worte bewirken etwas. Ihr Lieben, ich muss euch trösten oder hoffe, ihr seid getröstet, dass unsere Nationalmannschaft nun doch es nicht geschafft hat. Was in Katar nicht gelungen ist, das machen wir heute. Wir gehen miteinander in die Verlängerung. Neulich wurde ich gefragt, ob im Rahmen dieser Predigtreihe über die Macht unserer Worte auch eine Predigt vorgesehen sei, wo es darum geht, über die Macht der Worte, die wir über uns selbst aussprechen. War so nicht vorgesehen, aber ich dachte, genau, das ist es. Das ist einer Verlängerung wert. Und es ist die letzte Verlängerung, ihr Lieben. Also ihr habt dann jetzt alles Rüstzeug, jetzt seid ihr dran. Könnt ihr all das, was ihr in diesen 6 Wochen gehört habt, einfach umsetzen. Was sagen wir über uns selbst? Wenn du für dich das mal so durchgehst und bewusst analysierst oder anschaust, was dir über die Lippen kommt, vermutlich ist das eine ganze Menge, was jeder von uns über sich selbst aussagt. Dieses Auto macht mich einfach fertig, ist vermutlich noch die harmlosere Variante. Vielleicht auch, ich gehe am Stock. Was man so alles sagt, ne? Also als in der Mitte des Lebens sein, da zu sagen, ich gehe am Stock. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von Aussagen, die wir über uns selbst machen, die viel tiefer reichen. Die kommen dann meist so als ein Reflex raus. Die muss ich gar nicht zu anderen sagen, das sage ich dann oft in meiner Situation, in der ich gerade bin. Das sind Aussagen, die aus der Tiefe des Herzens kommen und manches von dem deutlich machen, was in meinem Herzen ich über mich denke. Ein paar Beispiele. Ich habe einfach kein glückliches Händchen. Alles, was ich anpacke, misslingt immer. Regieanweisung, es sind oft diese verallgemeinernden, pauschalen Sachen, alles und immer und nie. Das ist so ein Signal, was wir über uns denken. Weiter, anderes Beispiel. Ich bin halt so, ich werde mich nie und nimmer ändern können. Ich kann nicht aus meiner Haut. Ich bin nun einmal nicht so begabt wie XY. Ich tauge nicht als Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe längst schon aufgegeben. Ich habe keine Hoffnung mehr. Es ist nichts mehr, was mich noch antreiben könnte. Jetzt ist bei mir der Ofen aus, endgültig. Ich bin einfach zu unsensibel, zu unfähig. Ich bin vielleicht blöd, dass ich das immer wieder nicht blicke. Alles hängt immer an mir. Ich kann nie etwas richtig machen. Du bist ja fein raus, aber ich bin immer schuld, immer und an allem. Das passiert doch jedes Mal. So etwas kann auch nur mir passieren. Ich bin zu dumm, zu dünn oder zu dick, zu hässlich. Ich bin es wert, dass man mich übersieht. An mir gibt es nichts Gutes, kaum was, gar nichts. Nee. Frage, gibt es irgend so einen Punkt, wo du sagst, ja, so ähnlich denke und rede ich über mich? Das ist mir gar nicht so fern. Solche Sätze, wenn wir sie aussprechen, das ist nicht nur Schall und Rauch. Wir sagen damit etwas über uns. Diese Sätze formen das Bild, das jeder von sich hat. Diese Sätze legen uns fest, sie legen dich fest. Sie sperren dich in eine Box hinein. Sie sagen dir, wie du bist und wer du bist. Punkt. Und da ist kein Raum für Veränderung und kein Anlass zur Hoffnung. Darf ich mal fragen, wer von euch mag sich selbst denn nicht so besonders? Ihr müsst euch jetzt nicht melden. Nur diese Frage, wer mag sich selbst nicht so besonders? Eigentlich ist das doch ein Ding, ne? Wenn man Jahre, Jahrzehnte vielleicht schon mit Jesus lebt, wie viele von uns haben genau das in ihrem Herzen? Sie sagen, es gibt so vieles in mir, was ich ablehne, so vieles, gegen das ich kämpfe, so vieles, woran ich leide. Ich mag mich nicht so richtig. Aber ich kann ja nicht aus meiner Haut. Und wir hören Sonntag für Sonntag, was Jesus uns sagt. Wir lesen es in der Bibel. Wir empfinden, dass wir uns nicht mögen können. Und Jesus hat gesagt, ey, wegen dir, wenn du der Einzigste auf dieser ganzen Welt wärst, im Universum, wegen dir allein, ich verlasse die Herrlichkeit meines Vaters im Himmel. Ich gebe alles auf, um in dein kleines Leben hineinzukommen. Weil dieses kleine Leben, dieses eckige, kantige Leben mir so viel wert ist. Ich will dort an deiner Seite sein. Und nicht nur das. Jesus hat sogar gesagt, ich gebe mein Leben für deines. Aus einem einzigen Grund. Weil er dich sowas von liebenswert findet, dass er den ganzen Himmel aufgibt. Und du magst dich nicht, weil Dinge schmerzen. Du kannst das nicht annehmen, was Jesus dir schenkt. Du magst es nicht, obwohl du nicht mehr dir selbst gehörst, sondern diesem Jesus, der alles für dich gegeben hat. Für dich und ich. Mag sein, dass viele dieser Selbstaussagen schwierige Erfahrungen widerspiegeln. Nur eins dürfen sie nicht, eins sollten sie nicht: deine Identität beschreiben. Denn das sagt Gott zu dir, wer du bist. Sag's nicht mal du, nicht deine Nachbarn, nicht deine Klassenkameraden, nicht die Arbeitskollegen, nicht mal dein Hauskreisleiter. Gott sagt es zu dir. Er sagt, du bist mein geliebtes Kind. Erlöst und erkauft durch Jesus. Das ist mal ein Kaufpreis. Wenn Gott sagt, ich, Gott, werde Mensch und ich gehe in den Tod. Wie kann man das denken, dass Gott in den Tod geht? Er sagt, genau das zahle ich, um dir zu zeigen, wie sehr ich dich liebe, dass du mein Kind bist. Und wir kommen dann gleich und sagen, okay, aber bin ich wirklich gewollt? Bin ich wirklich geliebt? Kann ich wirklich erlöst sein? Weil alles, was wir sehen, so mächtig ist und uns den Blick auf Jesus versperrt. Du bist Gottes geliebtes Kind. Und natürlich, wenn es dir so geht wie mir, hast du viele Grenzen, viele Reibungsflächen und ein irres Wachstumspotenzial, das du vermutlich gar nicht ausschöpfst, noch nicht. Aber trotzdem bist du Gottes Kind. Und jetzt kommt's, das, was du über dich selbst denkst und sagst, sagst du deshalb auch über Gott in dir. Du triffst damit Gott voll in sein Herz. Wer von uns Eltern, also Eltern unter uns, die werden das nachvollziehen können. Ich weiß noch, wenn irgendwer über eine meiner Töchter irgendetwas Blödes gesagt hat, das war nicht, dass unsere Kinder irgendwie Mitleidenschaft für uns, tat mir weh. Ich dachte, nein, das sind doch meine Töchter. Das sind die, die ich liebe. Das sind die, die ich großgezogen habe. Gott geht es da genauso. Das, was über dich gesagt wird und auch das, was du selber über dich sagst, trifft ihn mitten in sein Herz. Darum ist es nicht egal. Warum kann ich sagen, ja, ich bin halt so, ich denke halt so über mich, ich rede so über mich, ich sehe mich halt so klein. Nein, wenn du dich klein machst, wenn du dich ablehnst, wenn du dich in eine Box sperrst, tust du dasselbe mit Jesus, weil Jesus in deinem Herzen lebt. Das ist, glaube ich, wichtig, dass wir es verstehen. Und die Folge ist, wenn Jesus in dir klein wird, dann wirst du nicht ergreifen können, was Gott für dich hat. Du wirst nicht fröhlich deine Straße ziehen. Es wird dir nicht gelingen, loszulassen, weil du dich festhältst. Du wirst nicht ergreifen können, was Gott für dich hat. Ihr Lieben, das ist wirklich der Punkt, den wir verstehen müssen. Und deshalb werde ich euch drei Beispiele von Personen aus der Bibel, aus dem Alten Testament mal nennen, wo es ganz genauso gelaufen ist. Das, was sie gedacht und gesagt haben über sich selbst, war wie ein Stoppschild für Gott. Bis hier und nicht weiter. Und Gott musste erst mit ihnen dieses Stoppschild ausräumen. Die erste Person ist Gideon. Zu der Zeit, als Israel noch so ein Stämmeverbund war, da sind die Nachbarvölker immer über Israel hergefallen. Und Gott hat dann immer wieder von Zeit zu Zeit Männer berufen und Frauen, die den Auftrag hatten, Israel zu befreien. Und so auch eines Tages, als ein Engel zu Gideon kam. Und dieser Engel, der stellt sich da so überraschend vor den Gideon und sagt, sei gegrüßet, du streitbarer Held. Gott ist mit dir. Los, auf, raus aus deinem Versteck. In deiner Kampfkraft geh los und befreie Israel. Kannst dir mal vorstellen, wenn zu dir ein Engel kommt und so Ähnliches sagt, vielleicht nicht befreie Israel, aber pack dein Leben an, jetzt geh einen Schritt. Boah, Herz in die Hosentasche. Und bei Gideon traf das voll ins Schwarze, in sein Herz. Und prompt reagiert er, da muss gar nicht überlegen, es kommt aus ihm rausgesprudelt. All das, was er über Jahre inhaliert hat, all dieses, was er über Jahre von sich gedacht und gesagt hat, packt er dem Engel vor die Füße. Ja, das kann nicht gehen, denn ich komme aus der unbedeutendsten Familie meines Stammes und ich bin der Kleinste in meiner Familie. Punkt. Zu Deutsch, ich bin nichts, ich kann nichts, ich werde nichts ausrichten. Das, was Gideon über sich, über seine Familie und über seine Zukunft gedacht und gesagt hat, stand im totalen Gegensatz zu dem, was Gott wollte. Es hat Gottes Plan mit Gideon unterbunden. Und weil er all das über die Jahre so inhaliert hatte, war Gideon gar nicht fähig, diesen entscheidenden Satz zu hören. Gott hat nicht gesagt, du bist ja der Überflieger, zack ab, sondern er hat gesagt, ich bin mit dir. Das ist der Unterschied. Gott ist mit dir, Gideon. Aber Gideon saß in seiner kuscheligen Box. Und wenn ihr das mal lest, ab dem Richterbuch Kapitel 6, diese Geschichte, es hat lange gedauert, bis Gott ihn da mühevoll rausgezogen hat aus dieser Box. Und er hat mit einer Schlüsselerfahrung angefangen. Er hat dann dem Gideon gesagt, du Gideon, dein Vater, das ist doch der Baalspriester, in Klammern, das ist echt ein Ding, ne? In Israel. Der Vater von Gideon ist ein Priester eines Götzen namens Baal, wie die Kananäer. So, Gott sagt, Gideon, diesen Altar zerstöre bitte. Gideons Herz ging schneller. 170er Puls. Und das hat er dann auch gemacht sofort, im Schatten der Nacht, mit Freunden, die er sich geholt hat. Und am nächsten Morgen war das Geschrei riesengroß und der Schuldige schnell ausgemacht. Der Altar ist zerstört. Und Gideon dachte, oh, mein Vater wird mich einen Kopf kürzer machen. Was für ein Affront. Ein Sohn zerstört den Altar, an dem der Vater Priester ist. Und dann passierte das, was alle nicht erwartet haben, auch nicht Gideon. Dieser Vater, der Baalspriester, stellt sich schützend vor seinen Sohn. Und in dem Moment begreift Gideon etwas. Er sagt, wenn mein Vater, der alles Recht hätte, mich jetzt in Grund und Boden zu stampfen, wenn mein Vater sich vor mich stellt, mein Vater, der einen ganz anderen Gott anbetet als ich, wenn der das tut, sollte Gott es etwa nicht tun, der mich liebt? Es war diese Schlüsselerfahrung. Und Gott hat diese Erfahrung noch durch verschiedene andere Wege, die er mit Gideon gegangen ist, tief in sein Herz geschrieben. Und Gideon hat Schritt für Schritt überwunden, was er über sich, über seine Familie und seine Zukunft gedacht und gesagt hatte. Er wusste jetzt, Gott ist mit mir, nicht ich bin begrenzt. Zweite Person, Elia, großer Prophet. Auch der hatte einen Satz, den er tief inhaliert hatte. Ich bin der letzte Mohikaner. Ich bin allein übrig geblieben. Als letzter Kämpfer Gottes, umgeben nur noch von Krise, Chaos und Götzendienst. Das war sein Lebensgefühl. Das hat er bei jeder Gelegenheit gesagt. Das hat er sogar Gott gesagt. Ich bin ja alleine hier übrig. Wie soll das alles gehen? Und dann hat Gott ihn gebeten, auf den Berg Karmel zu gehen, gesagt, bring mal diese ganzen Baalspropheten zusammen. Ich möchte mich als der Lebendige und der Einzige erweisen. Und dann waren sie alle auf dem Berg. Der Elia hat sein Opfer noch klatschnass gemacht. Und plötzlich fiel Feuer vom Himmel. Gott ließ Feuer vom Himmel fallen und dieses Opfer von Elia verbrannte. Gott hat sich erwiesen als der Einzige und Lebendige. Und was macht Elia? In seinem Gürtel? Er fängt an zu kämpfen wie ein Löwe, allein gegen alle, allein für Gott. Und er kämpft jetzt Gottes Kampf, indem er alle Propheten tötet. Und am nächsten Morgen bekommt er eine WhatsApp von Isabel, der Königin. Ich mache mit dir, was du mit meinen Propheten gemacht hast. Und das ganze Herz, boah, alle Stärke zerbröselt, alles innerlich zerbrochen. Er hat sich so verausgabt, er hat so gekämpft, allein gegen alle, allein für Gott. Und jetzt hat scheinbar gar nichts genutzt. Jetzt hat scheinbar Gott ihn auch allein gelassen. Ich bin allein. Ihr Lieben, das saugt die Lebenskraft aus. Das zerstört alle Zukunftshoffnung. Ich bin allein. Elia hat sich also aufgemacht in die Wüste, um dort zu sterben. Allein. Aber wir kennen die Geschichte, Gott hat ihn liebevoll aufgepäppelt, hat ihm Zeit gegeben, hat ihn einen Weg geführt bis zu diesem Berg Gottes. Und in diesem Berg Gottes war Elia endlich bereit, aus seiner Höhle rauszutreten und Gott zu begegnen. Und er hat dort Folgendes verstanden. Er hat verstanden, Gott ist immer noch derjenige, der alles in der Hand hält. Ich muss nicht Gottes Kämpfe kämpfen. Das tut er selber viel besser. Und Gott ist auch nicht nur dann mächtig, wenn er im Feuer und im Erdbeben und im Sturm kommt. Er ist genauso mächtig in einem nicht zu hörenden Säuseln. Wenn ich ihn nicht spüre, ist Gott mächtig. Und an dieser Stelle zerbrach dieses Lebensgefühl, dieses Lebensdogma, ich bin allein, weil Gott da ist. Und dann konnte er in seiner Berufung wieder weitergehen, hat Könige und Propheten eingesetzt. Drittes Beispiel und letztes an der Stelle, das Volk Israel am Jordan. Nach 40 Jahren Wüstenwanderung waren sie endlich am Jordan, sind durchgezogen. Und das Erste, was Gott dem Josua gebot, beschneide das Volk. Also nicht, versammle sie alle, dann male ihnen das Land, in dem Milch und Honig fließen, so richtig vor Augen, in leuchtenden Farben. Motiviere sie, dieses Land einzunehmen bis zum letzten Flecken. Hätte Gott tun können. Er sagt, beschneide das Volk. Gott wollte diesen Bund mit ihnen wieder erneuern, den er mit Israel am Berg Sinai geschlossen hatte. Diesen Bund, den sie alle in dieser jahrelangen Wanderung in der Wüste vergessen haben. Und unter ihnen waren Josua und Kaleb auch die einzigen, die Ägypten aus eigener Anschauung kannten. Die gesamte Generation der Eltern war ja schon gestorben. Das heißt, es waren ganz andere Leute, als die, die aus Ägypten ausgezogen waren. Und trotzdem, das, was ihre Eltern erzählt haben, wie ihre Eltern gelebt haben, das haben sie übernommen, das hat ihr Leben geprägt. Das hat ihre Identität ausgemacht. Wir sind das Volk, das nie aus der Wüste herauskommen wird. Wir sind ein Volk, das die Halbherzigkeit, das Versagen und den Unglauben der Eltern tragen muss. Wir sind ein Volk, das aus Resignation und Perspektivlosigkeit eine Tugend machen muss. Wir sind ein Volk, das immer um denselben Berg herumläuft. Jahrelang, jahrzehntelang. Vielleicht kennst du das ja auch aus eigenem Empfinden. Du sagst manchmal, ich bin schon 10 Jahre, 12 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre mit Jesus unterwegs. Eigentlich müsste ich schon viel weiter sein. Aber stattdessen bewege ich mich immer um denselben Berg herum. Ich habe das Gefühl, alle paar Jahre stehe ich an derselben Stelle, wo ich schon mal war. Ich kenne das alles. Ich komme nicht voran. Das Lebensgefühl von Israel. Und nun beschneide dieses Volk. Und Gott wollte ihnen diese alte und neue Identität wiedergeben. Ihr, ja genau ihr, die ja nichts anderes kennt, die ja nur Sand zwischen den Zähnen habt, die ja keine Perspektive im Herzen habt, die ja nicht glauben könnt. Ihr seid so mein Volk und ich bin euer Gott. Und als alle beschnitten waren, es tut ja auch ein bisschen weh, und sich ausgeruht haben, hat Gott in diese Situation hineingesprochen. Und er hat gesagt, heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Den Fluch, den nicht nur eure Eltern euch weitergegeben haben, indem sie euch dieses Bild vermittelt haben, wer ihr seid und wer auch nicht. Auch das, was die anderen Ägypten über euch gesagt haben, wie sie euch verlacht haben, als die Eltern ausgezogen sind und gesagt haben, ha, ihr werdet doch in der Wüste alle verrecken, euer Gott wird euch verlassen, ihr werdet sterben, weil ihr nicht lebensfähig seid. Einmal Sklave, immer Sklave, das wisst ihr doch. Und Gott sagt, das wälze ich heute von dir. Ich nehme das aus deinem Herzen heraus. Ihr seid mein Volk und ich bin euer Gott. Israel hat gelernt, bevor sie dieses verheißene Land einnehmen konnten, mussten sie erst diese inneren Feinde hinauswerfen, die ihnen ständig eingeflüstert haben, was immer oder niemals sowieso passieren würde. Und sie konnten erst diesen inneren Feinden begegnen, als sie wussten, wer Gott mit ihnen war, wer sie vor Gott waren, sein geliebtes Volk. Darum nicht die Motivation, sondern die Beschneidung, weil es eine innere Veränderung braucht, ein Loslassen dessen, was sie über sich sagten und dachten. Ihr Lieben, das, was wir über uns selbst sagen, das wird oft in uns zu einer Festung. Wir mauern uns selbst ein. Und der Teufel hat ein großes Interesse, diese Mauern dick und hoch zu machen. Weil wir dann taub werden für Gott. Weil wir mutlos werden. Weil uns die Zukunft geraubt wird. Ich sehe ja nur noch die Mauern. Ich weiß, wer ich bin. Ich sehe Gott gar nicht mehr. Ich sehe nur, wer ich bin. Wir haben vorhin aus dem Galaterbrief einen etwas schwierigen Text gehört, der aber mit einer fantastischen Verheißung beginnt. Nach einer etwas älteren Übersetzung: Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Was bedeutet das? Diesen kurzen Zusammenhang in drei Sätzen und dann gehen wir weiter. Die Galater wurden von Judenchristen bedrängt. Ihr müsst aber bitteschön erstmal Juden werden, also euch beschneiden lassen und die ganzen Gebote einhalten und dann könnt ihr Christen sein. Also Jesus kommt noch obendrauf zu dem alten Bund. Er macht ihn sozusagen vollkommen, das Sahnehäubchen. Jesus, das Sahnehäubchen des alten Bundes. Und Paulus, habt ihr gelesen, ist dagegen richtig scharf. Er sagt: Hört auf, lasst euch nicht wieder diese alte Last drauflegen, dieses Joch, unter dem ihr sowieso nicht laufen könnt. Wenn ihr euch beschneiden lasst, dann müsst ihr jedes Gebot halten, dann müsst ihr das ganze Gesetz einhalten. Dann wird euch Jesus nichts mehr nützen, weil ihr dann nach dem Gesetz beurteilt werdet. Aber Jesus selbst hat ja alle Gebote erfüllt. In ihm habt auch ihr das Gesetz überwunden. Das Einzige, was er euch geboten hat: liebt einander, wie auch ich euch geliebt habe. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Was heißt das für unsere Fragestellung? Das heißt, lass dir nicht wieder dieses Joch auflegen, das aus den negativen Dingen besteht, die du über dich sagst und glaubst. Dieses Joch, das dich nur in die Knie zwingen kann und Jesus in dir klein macht. Zur Freiheit hat euch Christus befreit. Lege dieses Joch ab. Wie kann das passieren? Zum Schluss drei kurze Hinweise dazu. Der erste: ergreife die Wahrheit, wer du in Jesus bist. Paulus schreibt in einem anderen Brief: Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Es hat keine Macht mehr. Siehe, es ist alles neu geworden. Das ist das, was deine Identität ausmacht. Du bist ein neuer Mensch, eine nagelneue Schöpfung. Wie, geht doch gar nicht, ich bin doch genauso, ich sehe genauso aus, ich denke genauso, ich fühle genauso. Was ist denn los? Warum bin ich eine neue Schöpfung? Weil eins passiert ist: ist jemand in Christus, so ist Christus in ihm. Das heißt, in deinem Herzen, in deinem Leben ist jetzt Jesus, dieser vollkommene Mensch, der in vollkommenem Gehorsam Gott gegenüber lebt, der Sohn Gottes ist. Und Gott schaut dich an und sagt: Mein Kind, super, in dir wohnt mein Sohn Jesus. Ich freue mich nur noch an dir. Ich sehe Jesus durch alles hindurch, was dich ausmacht. Und all das, was in unserem Leben so mühsam ist, alles Versagen, alle Mittelmäßigkeit, alles Vorläufige, das zählt vor Gott nicht mehr, weil er Jesus in dir sieht. Du bist gerecht für alle Ewigkeit durch Jesus. Ich glaube, das ist manchmal wert, dass man sich das wieder und wieder und wieder auch sagt. Wir werden diese Aussagen, diese negativen über uns nicht überwinden, wenn wir nicht etwas anderes dem entgegensetzen, das Wort Gottes. Ich möchte dich sehr ermutigen, dass du das bewusst auch aussprichst. Manchmal müssen wir die Dinge hören. Da reicht es nicht zu lesen. Aha, habe ich gelesen. Was wir hören, geht ins Herz. Sprich das aus. Ich bin gerecht durch Jesus. Ich bin geliebt vom Vater. Er sieht in mir nicht das Versagen, die Kleinheit, das Anstößige, das Nervige, das Zerriebene. Er sieht in mir Jesus. Und dann gibt es ja noch andere Wahrheiten in der Schrift. Mit denen kannst du es genauso tun. Vielleicht Psalm 139 als der bekannteste. Da sagt doch Gott glatt, David sagt dort, Gott hat mich im Mutterleib gebildet. Gott hat dich gebildet. Gott. Nicht ein Zufall und auch nicht ein Unfall. Gott. Gott hat dich gebildet. Egal unter welchen Umständen und unter welchen Vorzeichen. Wie oft leiden wir genau daran, dass wir wissen, ich bin nicht gewollt. Ich war ein Unfall. Eigentlich interessiert es keinen, warum ich da bin. Gott hat dich gewollt. Hat dich gebildet, so wie du bist. Und er hatte seine Freude daran. Egal was war. Und David sagt in diesem Psalm auch noch, Gott hat dich wunderbar gemacht. Das ist vielleicht für Männer schwieriger jetzt zu hören, weil wir ja so sachlich sind. Und weil diese Kategorie von wunderbar und schön nicht das ist, wo wir zu Hause sind. Praktisch muss es sein. Aber hier steht es, Gott hat dich wunderbar gemacht. Jesus hat, als er zu dir gekommen ist, eine schöne Wohnung bezogen. Also klar, wahrscheinlich wird jeder von euch, so wie ich auch, zuerst alles sehen, oh, das wird jetzt auch mehr mit der Zeit, meine Haare werden grauer irgendwie, manche sagen, ah, zwickt es im Rücken, das geht nicht mehr so, ach, das Leben ist nicht mehr so, wie es mal war. Ist doch nicht wunderbar, wenn das alles so ist. Und Gott sagt, ich schaue doch auf was anderes, ich schaue auf dein Herz und ich schaue darauf, wer du bist und du bist wunderbar. Mit den Worten des Paulus, ihr seid ein Tempel für den heiligen Gott, du als Person. Und Gott ist nicht gekommen, weil man ihn gezwungen hat. Und sagt, na okay, wenn du mich so bittest, für 3 Tage bin ich mal da. Nein, er ist gekommen, um zu bleiben. Sagt, ich fühle mich wohl bei dir. Ich habe mir dein Herz als Wohnort ausgesucht. Und wenn du mich nicht rausschmeißt, ich werde nicht mehr gehen. Ich bin hier zu Hause. Lieben, das ist die erste Möglichkeit, dieses Joch der negativen Dinge abzulegen, die Wahrheit des Wortes Gottes bewusst auszusprechen. Sich das immer wieder selbst zu sagen. So lange zu sagen, bis wir merken, im Herzen macht es mich frei. Ich fange an, dem zu glauben, was Gott sagt. Und ich brauche nicht mehr dem glauben, was ich an Negativen über mir selbst auskippe. Zweiter Hinweis, zweiter Schritt. Verstehe, warum du Negatives über dich sagst. Das eine ist, die Wahrheit auszusprechen, zu hören. Das andere ist, zu verstehen, warum bestimmte Dinge wieder und wieder und wieder, die über die Lippen und die Gedanken kommen. Was für Haltungen, was für Irritationen, was für Verletzungen, was liegt dahinter? Warum ist das so reflexartig, kommt das raus? So wie am Anfang dieses Beispiel, es ist banal zu geben, dieses Auto macht mich fertig. Warum kommt das? Warum sage ich sowas? Versuche doch, dem auf die Spur zu kommen. Du darfst den Heiligen Geist bitten, dir zu offenbaren, warum das so ist, damit Jesus dich an diesem Punkt heilen kann. Die Heilung ist entscheidend und wichtig. Also, kurz gesagt, behandle nicht nur das Symptom, sondern geh mutig an die Wurzel. Und das Letzte, entscheide dich, nichts Abwertendes über dich mehr zu sagen. wirf diese inneren Feinde heraus. Vermutlich musst du das öfter tun. Vermutlich jeden Tag. Vermutlich jeden Tag öfter. Ist egal, mach es. Sei dir bewusst, wer du bist in Jesus. In Ewigkeit gerecht. Das geliebte Kind Gottes. Und erinnere dich daran, wer Jesus ist, der in dir wohnt. Er ist der Freund und Bruder. Er ist der Erlöser und Retter. Er ist der König und Herr. Christus in euch, das ist die Hoffnung der Herrlichkeit, sagt Paulus. Das heißt also, wenn du mal wieder ins Fettnäpfchen hineinstolperst und sagst, oh, da ist mir wieder sowas rausgerutscht, dann setz deine Hoffnung auf Jesus. Jesus ist die Hoffnung. Nicht deine Kraft, die Dinge zu ändern. Jesu Kraft, sie zu erneuern. Zur Freiheit hat dich Christus befreit. So lass dir also nicht mehr das Joch der destruktiven, abwertenden und zerstörerischen Worte auflegen, weder von dir noch von anderen, sondern vertrau dem, was das Wort Gottes über dir sagt. Mehr und mehr. Amen. Lasst uns eine Zeit der Anbetung haben und wie immer seid ermutigt, das, was der Heilige Geist in euch bewegt hat, aufzunehmen, daran zu arbeiten. Eine Möglichkeit ist, mit Geschwistern zu beten. Vielleicht die inneren Feinde mit Geschwistern zusammen rauszuwerfen. Tut, was der Geist euch sagt.